Ich muss Ihnen am Anfang des Gottesdienstes zuerst etwas Großes sagen. Das ist die Losung des heutigen Tages, das Wort Gottes an jeden von uns persönlich. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir, weiche nicht, ich bin dein Gott. In diesem Namen unseres Gottes wollen wir beginnen und das Loblied singen und Lob mein Seel, den Herrn 188, die ersten drei Verse. Wir wollen mit ihm reden. Lieber Vater im Himmel, jetzt wollen wir einfach die Sorgen so vor dich hinschütten, die uns umtreiben. Wir leiden darunter, dass wir nur so ein Gemächte sind. Und auf uns lastet all das noch von der vergangenen Woche, was wir nicht fertiggebracht haben, was unvollkommen liegen blieb, da wo wir an anderen Menschen schuldig geworden sind und da wo wir versagt haben. Und wir bringen es jetzt vor dich. Und wir wollen dieses ganz fest wissen, dass dieses Wort uns gilt, dass du mit uns sein willst, auch in der neuen Woche, die wir heute beginnen. Dass du mit uns all unseren Versagen und Fehlern mitgehen willst und in unsere Lehre hinein deine Möglichkeiten geben willst, deine unermessenen Möglichkeiten. Herr, nimm das Falsche und das Unechte, das was Schuld und Sünde ist, jetzt von uns weg und binde du uns ganz fest an dich, werde du der Herr bei uns in unserem Leben, mach dir alles untertan. Und mach uns darin gewiss, dass wir fröhliche Menschen des Glaubens werden, die auf dich blicken und die dir vertrauen. Ja, Herr, so dürfen wir dir jetzt auch all das ganz persönlich in der Stille sagen, was jeden von uns noch allein umtreibt. Ja, Herr, du erhörst Gebet, darum kommt alles vergängliche Fleisch zu dir. Amen. Wir hören die Posaunen mit dem Bachchoral, auf meinen lieben Gott trau ich in Angst und Not. Im Johannesevangelium ist ein Gebet Jesu aufgezeichnet. So interessant. Für was hat eigentlich Jesus gebetet? Und ich möchte Ihnen da ein paar Verse daraus vorlesen, weil das im Zusammenhang mit der Predigt ganz wichtig ist. Jesus sagt, Vater, ich bitte dich nicht für die Welt allgemein, sondern was ihn vielmehr umtreibt, ist, ob die Gemeinde, ob die Christen in dieser Welt ihren richtigen Platz haben und wie sie ihren Glauben leben. Ich bitte für sie und bitte nicht für die Welt, sondern bitte für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Und alles, was mein ist, das ist dein, und was dein ist, das ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in der Welt. Sie aber sind in der Welt. Und ich komme zu dir, heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien, gleich wie wir. Solange ich bei ihnen war, erhielt ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, und habe sie bewahrt, und ist keiner von ihnen verloren, außer dem Sohn des Verderbens, auf das die Schrift erfüllt würde. Nun aber komme ich zu dir und rede solches in der Welt, auf dass sie in sich haben meine Freude vollkommen. Ich habe ihnen gegeben dein Wort, und die Welt hasste sie, denn sie sind nicht von der Welt, wie denn auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie von der Welt nehmest, sondern dass du sie bewahrest vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie ich auch nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Gleich wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. Ich heilige mich selbst für sie, auf dass auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Nun wollen wir jetzt vor und nach der Predigt das ganze Lied 539 singen. Zuerst die ersten 6 Verse und nach der Predigt dann die anderen 3 noch. Gott will's machen, dass die Sachen gehen, wie es heilsam ist, ein Trostlied. 539, die ersten 6 Verse.
Thank you.
Das merken Sie sicher, das ist bei der Vorbereitung eines Gottesdienstes immer das Schöne in unserem Dienst, wenn man das so ein bisschen kombinieren darf, dass es zusammengehört mit der Predigt. Wir haben ja die Reihe mit Gott rechnen wie mit Zahlen. Wir haben heute den Obadjah, 1. Könige 18. Ich war gestern zu einem Dienst in Nordhorn, das ist da oben an der holländischen Grenze, und da war in der Kirche an jedem Platz eine Bibel hingelegt. Das hat mir gefallen, einer reformierten Kirche. Ich denke immer, wer mitlesen kann, was das Wort Gottes sagt, das soll ja das Wichtigste sein. Wir können ja nur dieses Wort Gottes menschlich versuchen nachzuzeichnen und zu erklären. Wenn Sie eine Bibel dabei haben oder mitbringen, dann ist es immer gut, wenn Sie mitlesen können. 1. Könige 18, Vers 1 bis 15. Das ist aus der Geschichte des Propheten Elia, der im Nordreich lebt. Die Hauptstadt Samaria, das Land ist gespalten in Nord und Süd. Wir haben das jetzt immer in unseren Predigten da gehabt. Im Süden ist die Hauptstadt Jerusalem, im Norden Samaria. Elia wirkt im Norden und muss diesen Königen, dem Ahab, er ist es zu dieser Zeit mit seiner gottlosen Frau Isebel, das Gericht Gottes ankündigen. Denn das war natürlich eine typische Heimsuchung Gottes, so wie Gott uns manchmal die Dinge aus der Hand schlagen kann. In dem Augenblick, als sie die Fruchtbarkeit vergötzten, die Sexualität und alles, was damit zusammenhängt, da hat Gott ihnen die Fruchtbarkeit entzogen. Es regnet nimmer und die Äcker tragen keine Frucht mehr. Elia verbirgt sich am Bach Krit, und in dieser Zeit kommt es nun zu dieser folgenden Geschichte. Nach einer langen Zeit kam das Wort des Herrn zu Elia im dritten Jahr, 3 Jahre Dürre. Geh hin und zeige dich Ahab, denn ich will regnen lassen auf Erden. Elia ging hin, um sich Ahab zu zeigen. Es war aber eine große Hungersnot in Samaria. Und der König Ahab rief Obadjah, seinen Hofmeister. Das war der Chef des Kameralamtes und des ganzen Heeres. Es war ein Superminister, kann man sagen, für die Wirtschaft, für Finanzen und fürs Heer. Diesen Obadjah lässt er rufen. Obadjah aber fürchtete den Herrn sehr. Denn als Isebel die Propheten des Herrn ausrottete, nahm Obadjah 100 Propheten und versteckte sie in Höhlen, hier 50 und da 50, und versorgte sie mit Brot und Wasser. Es war ein Heldenstück in dieser Hungersnot. Und der König Ahab sprach zu Obadjah, wohlan, wir wollen durchs Land ziehen zu allen Wasserquellen und Bächen, ob wir Gras finden und die Rosse und Maultiere erhalten könnten, damit nicht alles Vieh umkommt. Und sie teilten sich ins Land, dass sie es durchzogen. Ahab zog allein auf dem einen Weg und Obadjah auch allein auf dem anderen Weg. Als nun Obadjah auf dem Wege war, siehe, da begegnete ihm Elia. Und als er ihn erkannte, fiel er auf sein Antlitz und sprach, bist du es nicht, Elia, mein Herr? Elia sprach, ja. Geh hin und sage deinem Herrn, siehe, Elia ist da. Obadjah aber sprach, was habe ich gesündigt, dass du deinen Knecht in die Hände Ahabs geben willst, dass er mich tötet? So wahr der Herr dein Gott lebt, es gibt kein Volk noch Königreich, wo mein Herr nicht gesandt hat, dich zu suchen. Und wenn sie sprachen, er ist nicht hier, nahm er einen Eid von dem königreichen Volk, dass man dich nicht gefunden hätte. Und nun sprichst du, geh hin, sage deinem Herrn, siehe, Elia ist da. Wenn ich nun hinginge von dir, so könnte dich der Geist des Herrn entführen, und ich wüsste nicht, wohin. Bei so Propheten weiß man ja nie, wie sie von Gott geführt werden, plötzlich ist er doch wieder nicht da. Und wenn ich dann käme und sagte es Ahab an und er fände dich nicht, so tötete er mich. Und doch fürchte dein Knecht den Herrn von seiner Jugend auf, ist meinem Herrn Elia nicht angesagt, was ich getan habe, als Isebel die Propheten des Herrn tötete, dass ich von den Propheten des Herrn 100 versteckte, hier 50 und da 50, in Höhlen und versorgte sie mit Brot und Wasser. Und nun sprichst du, geh hin, sage deinem Herrn, Elia ist da, dann wird er mich töten. Elia sprach, so wahr der Herr Zebaoth lebt, vor dem ich stehe, ich will mich ihm heute zeigen. Herr, jetzt leg du uns dieses Wort aus. Amen. Neulich hörte ich, wie einer eine interessante Berechnung anstellte. Er sagte, in der Industrie an den Führungsposten sei es heute so, in den Direktionsposten, dass die Herren und Freunde, die dort tätig sind, 80% ihrer Arbeitskraft bräuchten, um ihren Sessel zu verteidigen, gegen die, die sie stürzen wollten. Und nur 20% bleiben eigentlich übrig für die normale Arbeitsaufgabe, die ihnen gestellt ist. Und dann sagt ein anderer, wie wir uns darüber unterhielten, das sei ja noch viel krasser in Wirklichkeit, wie die Kämpfe heute gegeneinander gehen. Und ich möchte mich jetzt nicht um Prozentzahlen zanken, wie viel das wohl ausmachen mag, aber wenn wir uns doch unterhalten, stößt man überall auf die gleiche Beobachtung. Arbeit wäre doch nicht schlimm. Das wäre ja Erholung, dass man irgendwas in der Welt schaffen kann, ob das 8, 9 oder 10 Stunden im Tag ist, wenn es nicht diese furchtbaren Spannungen wären. Manche, die haben ja schon einen ganz zusammen verkrampften Bauch, wenn sie zur Arbeit fahren. Die Ärzte sprechen von dem Erbrechen der Schulkinder als einer Angst, die symptomatisch wäre. Eine Angst vor den Spannungen, doch nicht Angst vor der Schule, an sich wäre doch alles so schön. Wenn nicht die Menschen wären. Wenn Sie jetzt erzählen würden, es wäre eigentlich interessant, wenn man so mit seinem Nachbarn mal austauschen könnte, in welchen Spannungen wir stehen. Wir wollen gar nicht drüber reden, weil wir sagen, das sind so heikle Dinge, weh, wenn wir darüber sprechen nur. Was uns bedrückt und beklemmt, wie wir wissen, da zieht uns einer das Fell über die Ohren, da will uns einer reinlegen, da will einer nur, dass wir drüber stolpern und er freut sich, wenn es bei mir daneben geht und ich habe Angst, ich kann das einfach nicht mehr leisten. Wenn wir wissen, das sind Menschen, die wirklich das Übelste für uns ausrechnen. Wir leben in einer Welt der Spannungen. Und das geht hinein bis in unsere Familien, bis in unsere Verwandtschaften. Oft sind sogar unsere Familienfeste noch von den Spannungen gezeichnet. Eine Mutter kocht ein Essen und denkt, es wird allen schmecken und dann geht plötzlich wieder eine alte Spannung in der Familie los und die ganze Freude ist weg. Die Spannung zerstört alles. Ich möchte wissen, wer von uns hält eigentlich die Spannungen aus? Ich bewundere die, die so eine Natur haben, dass ihnen das einfach nichts ausmacht. Die sagen, mir kann keiner, an denen läuft es runter wie am Regenmantel, die Tropfen und das berührt sie weiter nicht. Ich leide unter Spannungen. Und deshalb möchte ich heute darüber predigen. Mein erster Punkt, ich möchte Ihnen 3 Sätze mitgeben. 3, das kann man behalten. Wir müssen in Spannungen leben. Und ich will nicht in Spannungen leben. Wollen Sie in Spannungen leben? Also dass keiner meint, das würde uns Spaß machen, in Spannungen zu leben. Aber wir müssen in Spannungen leben. Und mir ist diese Erzählung von diesem Obadja eine ganz große Hilfe. In der Bibel gibt es eine Linie von den ersten Blättern der Bibel an. Da ist eine Sehnsucht, die die Leute sich erwünscht und erbeten und erhofft haben und die ihnen Gott versagt hat. Das ist hebräisch die Menucha, die Ruhe. Wann kommt der Augenblick, wo wir einmal nicht mehr kämpfen müssen, nicht mehr leiden müssen, nicht mehr Krieg führen müssen, nicht mehr Angst haben müssen, nicht mehr wissen, woher morgen die Speise uns kommt? Da sehen Sie das Volk Israel wandern durch die Wüste. Da sehen Sie einen Abraham kämpfen um seine Weideplätze. Da sehen Sie ein Volk Israel bedrückt von seinen Feinden. Und es ist nicht nur heute die Geschichte des Volkes Israel. Es ist doch unsere eigene Geschichte der Christen. Wann gibt es denn endlich Ruhe? Es muss doch mal eine Zeit kommen, wo man fröhlich seiner Arbeit nachgehen kann. Das Evangelium predigen ohne Streit, ohne Kampf. Warum ist es in der Welt alles so voller Spannungen? Und Gott hat seinem Volk diese Ruhe nicht gegeben. Doch ein wenig Vorgeschmack von der Ruhe, wenn Sie das Feiertagsgebot verstehen wollen, dann nur von der Ruhe her. Dass Gott sagt, lass doch mal deine blöden Wirtschaftstabellen am Sonntag liegen. Lass doch dein Klimbim, den du 6 Tage lang machen musst, am Sonntag auf der Seite. Du darfst einen Tag haben, wo du schon die Ewigkeitsruhe vorwegnehmen kannst. Das hat Gott gemeint, als ein Geschenk an sie. Sie müssen nicht. Aber sie machen sich kaputt, wenn sie keine Ruhe haben. Sie dürfen mal aus den Spannungen ihres Lebens aussteigen, sich an ihrer Familie und an Menschen freuen. Sie dürfen ausspannen und ausatmen vor Gott. Das ist das Sabbatgebot gewesen. Es ist eine Ruhe da mitten in der Welt. Und der Hebräerbrief greift das ja nochmal auf, in diesem Bild des wandernden Gottesvolkes, wenn er sagt, es ist noch eine Ruhe vorhanden, dem Volke Gottes. Es muss doch mal eine Ruhe kommen aus diesen Spannungen. Aber heute haben wir keine Ruhe. Wenn Sie morgen wieder drinstehen in Ihrem Geschäft, Sie kriegen keine Ruhe. Und der Obadja ist ein typisches Beispiel dafür. Ein Mann, der mit seinem ganzen Leben Gott dienen will. Er wird in ganz furchtbare Spannungen hineingeführt, die man kaum nachzeichnen kann. Das heißt von dem König Ahab, es war ihm ein geringes, dass er den Willen Gottes geschändet hat. Er tat mehr, den Herrn, den Gott Israels, zu erzürnen, als alle Könige von vor ihm addiert. Und in dieser Zeit, wo das Recht eines einzelnen Menschen getreten wurde, wir wissen es ja, wie diese Isebel einen schlichten Bürger dieses Landes einfach mit falschen Zeugen umbringen lässt. Ein falsches Gerichtsverfahren inszeniert. Das war ja damals an der Tagesordnung bei Ahab und Isebel. Da gab es kein Recht mehr und keine Gerechtigkeit und keine Wahrheit mehr. Die Lüge und die Korruption triumphierte. Und da ist einer dieser treuen Diener Gottes, ausgerechnet Superminister an diesem Königshof. Denken Sie mal, wie es den Bauch zusammen verkrampft hat, wenn er an seinen Schreibtisch dachte. Er musste mittendrin in diesem gottlosen Hof leben. Nun werden Sie sagen, ja wahrscheinlich hat er mitgemischt. Nein, steht hier ganz klar da, Obadja fürchtete den Herrn sehr. Für den Obadja gab es keinen Kompromiss zwischen Recht und Unrecht, zwischen Wahrheit und Lüge. Ja, dann hat er es doch gar nicht dort aushalten können. Sagen Sie das nicht. Ich könnte Ihnen aus der Geschichte überhaupt viele Beispiele erwähnen, dass gerade Leute, die mit viel Ungerechtigkeit umgehen, oft in ihre Nähe einen Vertrauten sich ziehen, von dem sie wissen, er sagt mir nur die Wahrheit. Sie haben oft eine Liebe zu so einem unbequemen Mann, weil sie irgendeinen brauchen, der ihnen schonungslos die Wahrheit sagt. Ich glaube nicht, dass der Obadja irgendwo einen Kompromiss getan hat. Und es steht sogar da, dass er sein hohes Amt benutzt hat, um Gerechtigkeit zu stiften. Dass er offen die Anordnungen des Königs hintergeht, nur um die Propheten zu verstecken und sie zu ernähren. Er sabotiert also sogar die Gesetze, nur um zu retten und um zu heilen und um zu helfen. Warum kommt dann eigentlich der Obadja doch an den Königshof von Ahab und Isebel? Weil er ein tüchtiger Mann war. Ein tüchtiger Mann. Wir hatten in unserer Johannesgemeinde früher einen Vorsitzenden unseres Jugendwerkes, den Herrn Hasel. Es war ein alter Junggeselle. Und der war hier irgendwo bei der Württembergischen Landessparkasse. Er ist schon heimgegangen zum Herrn. Er hat uns Jungen damals immer gesagt, bei allen Mitarbeiterbesprechungen, es ist kein Dienst für Jesus, wenn er in der Schule versagt. Es ist kein Dienst für Jesus, wenn ihr in eurem Beruf schlecht euren Mann steht. Es ist ein Kennzeichen für Kinder Gottes, dass sie in ihrem Beruf Fachleute sind und das Beste hergeben, auch in den Dingen der Welt. Und deshalb war Obadja ein gesuchter Superminister, sogar am Hof des gottlosen Königs. Obwohl er das Recht nicht beugte, obwohl er nicht 2 mal 2 auf 27 addierte, sondern weil für ihn das Wahre und das Rechte bestand, gerade vor Gott. Nun sagen Sie ja, kann man das eigentlich als Christ, kann man eigentlich in der Welt leben? Wir müssen in Spannungen leben, weil auch unser Gott uns alle, Sie und uns, wie wir sind, in diese Welt hineinsendet, in der Welt, brauchen wir gar nicht aufzählen, was in der Welt alles an Not und Sünde gibt, da hinein sendet uns Gott. Wie er den Obadja hineinstellt an den Hof des Königs Ahab, sei du mein Zeuge, wirke du hier als Licht und als Salz. Jesus hat in diesem, oder vor diesem hohepriesterlichen Gebet, das ich in der Schriftlesung las, dieses schöne Trostwort gesagt, das ich ein wenig anders jetzt einmal übersetzen will. In der Welt lebt ihr in Spannungen. Das ist das griechische Wort Lipsis, die Bedrängnis. Ihr lebt in Spannungen, ihr seid eingeschnürt. In der Welt lebt ihr in Spannungen, aber seid mutig. Ich habe diese Welt überwunden. Ich bin stärker als die Spannungen. Deshalb geht nur hinein und steht da drin. Zweite. Wovor haben wir Angst? Wovor haben wir Angst? Erste Macht. Wir müssen in Spannungen leben. Nicht, weil wir Spannungen machen. Nein, nein. Sondern wir stellen uns in die Spannung hinein, die einfach darin besteht, weil die Welt ein anderes Gesetz hat als Gesetz Gottes. Das zerreibt uns doch. Jetzt das Zweite, wovor haben wir Angst? Ich bin so froh, dass die Bibel das nicht einfach unter den Tisch kippt. Man könnte das übergehen und verschweigen und aus dem Obadja so eine Heiligenfigur machen. Aber das macht die Bibel nie. Sie schildert immer, dass die großen Glaubenden gleichzeitig auch Leute waren, die so Angst hatten wie sie. Angst hat ja jeder. Die Angst, die kommt ja einfach. Die Angst, die kann man ja nicht wegdrücken. Wir haben schon öfter darüber gesprochen, das ist ein dummer Rat, wenn einer sagt, hab keine Angst. Ja, ich will ja auch keine haben, aber ich habe einfach. Wenn Sie heute Nacht immer unter das Bett schauen, ob nicht doch einer drunter liegt. Nee, da können Sie langsam sagen, es liegt keiner drunter, aber Sie haben eben Angst, nicht? Die Angst ist ja da, die können wir nicht wegtun. Auch ein Obadja hat Angst. Es wird dann nachher erzählt, als Elia auf ihn zutritt und sagt, geh zu deinem Chef und sag ihm, ich wollte ihn sprechen. Er sagt, du bist so wahnsinnig. Über das Thema Propheten darf ich gar nicht reden. Dich hasst er ja. Der erwürgt dich ja eigenhändig. Und wenn ich sage, der ist da, dann sagt er, warum hast du nicht gleich tot mitgebracht? Ich kann doch gar nicht hintreten vor den Ahab. Du weißt ja gar nicht, wie der rappelt, wenn er den Namen Elia hört. So wunderbar, dass ein Obadja so natürlich, so nüchtern genau Angst empfindet wie wir. Da sagt es doch der helle Wahnsinn, sowas zu machen. Wir haben alle Angst. Alle. Auch an Obadja. Es wird auch von Petrus erzählt, dass er, der so einen Glauben hatte, dann plötzlich, wie die Welle kam, einfach das nicht mehr erträgt. Und unser Glaube hat ja nur eine kurzlebige Dauer. Wir können jetzt schön unsere Lieder singen, aber wenn die Wellen kommen, am Montag früh oder heute schon, die Wellen, und dann, Herr, hilf mir, ich ertrinke, ich gehe unter in diesen Dingen. Jetzt interessiert uns, wie kann man Angst überwinden? Obadja wurde mit der Angst fertig und sagt, okay, ich gehe. Das war das Interessante. Plötzlich wird er mit seiner Angst fertig. Wie macht er das? Das heißt hier mehrfach, er fürchtete den Herrn sehr. Obadja hat eine Angst. Er könnte von Gott in die Hölle verstoßen werden. Und er wusste, das ist nicht nur ein Spiel mit meinem Glauben, ob ich glauben will oder nicht. Darf ich es mal übertragen, gleich im Blick auf Ihre Aufgaben, auf Ihre Spannungen, im Blick auf das, wovor Sie nun Angst haben in der kommenden Woche. Das ist nicht nur eine Frage, ob Sie jetzt Gott vertrauen wollen oder nicht, sondern wenn Sie glauben, dass die Spannungen stärker sind als der lebendige Gott und Herr, dann lässt Gott Sie fallen. Und als Elia ihn vor die Entscheidung fällt, entweder glaubst du den Spannungen, entweder glaubst du, dass der Ahab stärker ist, oder entweder traust du Gott. Entweder den Spannungen oder Gott. Dann musst du wissen, wem du glaubst und wem du traust. Die Angst redet uns ja fortwährend, ein Gott könne nicht mehr helfen. Es sei hier zu kurz, er könne nicht mehr uns hier herausreißen und es sei keine Möglichkeit mehr da. Und da ist plötzlich der Obadja einer, der weiß, auch ein Ahab und eine Isebel ist, wenn Gott mich schickt, nur ein Werkzeug in seiner Hand. Und so wild die Spannungen meines Lebens sind, wenn Gott mich sendet, darf ich die Angst begraben, so sehr sie mich auch noch angreift. Es ist mir so wichtig, dass Sie das wissen, wenn Sie jetzt in die kommende Woche hineingehen. Mit dem wir heute unseren Gottesdienst begonnen haben, fürchte ich nicht, ich bin mit dir, er sendet sie, er braucht sie, er will sie haben, er will mit ihnen gehen. Legen Sie doch Ihre Spannungen bei ihm hin, weil er der Herr drüber ist. Sie gehören diesem Herrn und Gott, der sie sendet. Er will doch um ihr Leben sich kümmern. Er will doch um diese Welt sich kümmern. Ihr Beruf, ihre Familie, ihre Verwandtschaft, ihre Nachbarschaft und da, wo sie ihre Spannungen haben, das ist doch die Welt unseres Gottes, über die er Herr sein will. Und nun lassen Sie doch mal Ihren Glauben fest werden und trauen Sie Gott zu, dass er Sie in diesen Spannungen hält. Wovor haben wir Angst? Ach, das ist furchtbar, wenn wir den Spannungen so viel Recht geben. Denn dann kommt dieses Notvolle, dass wir vor den Spannungen kapitulieren und dann machen wir diese halben, faulen Kompromisse, die aus Unglauben kommen, wo wir meinen, jetzt nur ein Stück nachgeben, jetzt nur eine kleine Notlüge, jetzt so ganz kann man ja Gott nicht nachfolgen. Und darüber hat er Angst. Das ist das Schlimmste, was ich tun kann. Ein Kompromiss, wo Gott mich nicht mehr hält. Das ist das Furchtbarste, in der Welt zu stehen und von Gott verlassen zu sein. Denn dann hätte er voll Ahab und Isebel mit dem Obadja aufgeräumt, dann wäre er verloren gewesen. Das Letzte, die Spannungen werden plötzlich überwunden. Drei Punkte wollte ich Ihnen mitgeben. Wir müssen in Spannungen leben. Wovor haben wir Angst? Und drittens, die Spannungen werden plötzlich überwunden. Nun müsste man ja eigentlich viel über die Konflikte reden, in denen wir leben. Und Sie haben das schon ein bisschen gemerkt. Ich weiche manchmal solchen Diskussionen aus. Ich frage mich, ob das sinnvoll ist, wenn wir Tage und Wochen zubringen, nur indem wir über die Konflikte reden. Wenn Sie unser Gemeindeprogramm studieren, fällt Ihnen auf, dass diese attraktiven Konflikte oft gar nicht auftauchen. Warum wir da nicht ein Seminar gemacht über der Christ und die Politik und der Christ und das heutige Wirtschaftsleben und die Probleme unserer modernen Welt, Christ und Naturwissenschaften, das sind alles Konflikte, das sind alles Spannungen. Ja, aber gerade je mehr wir oft darüber reden, das gilt nicht generell, aber lassen Sie es mich mal so krass sagen, je mehr wir darüber reden, umso mehr bekommen diese Mächte in der Welt eine falsche Bedeutung. Und dann passiert es immer mehr, dass wir uns verneigen vor ihnen. Wir können über die Konflikte nur reden, wenn wir gleichzeitig damit abschließen, dass wir Gott die Ehre geben, dass er größer ist. Wenn wir anschließend singen, Jesus Christus herrscht als König, alles wird ihm untertänig. Dann kann ich auch über Konflikte reden. Da kann ich einen Abend lang drüber reden. Aber das muss am Ende klar sein. Nicht die Konflikte, nicht die Mächte der Politik prägen uns und haben Gewalt, sondern unser Herr hat Gewalt. Und das steht plötzlich da bei diesem Obadja, er geht hin zu Ahab. Und aus dieser Begegnung wird dieses Gottesurteil auf dem Karmel, auf einmal wird aus dieser Begegnung eine Gottesstunde. Ich möchte Ihnen Mut machen, wo Sie stehen in Spannungen, machen Sie doch die Spannungen nicht zum Thema, sondern merken Sie, dass Gott seine Stunden hat, wo er in diesen Spannungen reden will. So deutlich, dass es viele Menschen hören müssen. Und wo plötzlich diese Spannungen auf die Seite gedrückt sind, wo die Mächte keine Gewalt mehr haben, wir sollten ihnen keine falsche Ehre zukommen lassen. Wir sollten unserem Herrn Ehre zukommen lassen. Wir stehen in Spannungen, aber wir überwinden Spannungen. Es bleibt in unserem Leben sicher lange Zeit dunkel. Und es wird für den Obadja oft eine Frage gewesen sein, der sagte, wird viel lieber im Kloster leben und Halleluja singen, als täglich in dieser Spannung stehen. Und dann kommt der Augenblick, wo Gott ihn braucht, als er die Propheten verstecken muss. Und dann kommt der Augenblick, wo er der Überbringer der Nachricht sein muss, Elia ist da und will dich sprechen. Ein anderer konnte ja gar nicht mehr vor Ahab hintreten. Ich weiß nicht, warum Gott sie in diesen Spannungen braucht, in denen sie stehen, aber stehen sie nun mal schön drin. Aber das eine ist das Wichtigste, dass sie geborgen sind in Gott und dass sie Gott fürchten, dass Gott nicht von ihnen weggeht, dass sie nirgendwo einen falschen Kompromiss machen, so dass sie Gott verlieren würden. Wir haben vorher das Lied gesungen, Gott will es machen, dass die Sachen gehen, wie es heilsam ist. Und das ist mir in liebevoller Erinnerung durch meinen Großvater, der ein Kaufmann war, in der Eisenwarenbranche und der hier in Stuttgart im CVM bei Ilsesser damals eine wesentliche Prägung gehabt hat. Und er hat uns Enkelkindern so ein paar geistliche Sätze mitgegeben, so wie es Großeltern manchmal tun, indem sie ihr ganzes Glaubensbekenntnis zusammengefasst haben. Und eines dieser Sätze war, der Großvater hat uns immer imponiert als ein Mann, der so im Lebensstand nüchtern gerechnet hat, von diesem Lied, das muss irgendeine Ansprache damals im CVM Stuttgart gewesen sein, eines Evangelisten, wo er nur den Schluss behalten hat, wo dieses Liedvers umgedreht war, wo es heißt, wenn du nur bei Jesus bist, das hat er umgedreht, wenn nur du bei Jesus bist. Es ist in der Welt dir nie versprochen, dass die Welt anders wird, als sie ist. Und die Menschen werden nie anders. Es kommt nur darauf an, dass wenn nur du bei Jesus bist. Amen. Und nun singen wir 539, die Verse 7 bis 9. Darf ich Sie bitten, dass Sie noch einen Moment ausharren? Wir haben einen Besuch hier. Der Chauffeur, der mich hergefahren hat, wird noch ein Wort zu uns sagen. Es ist ein Mann, der am nächsten Sonntag in Moskau in der Gemeinde sein wird und die Grüße mitnehmen wird. Ein Mann, der seine Rentnertätigkeit als ein führender Techniker in der Erdölbranche, in der Raffinerietechnik benutzt, um für Jesus ehrenamtlich Dienst zu tun, vor allem in den Gemeinden im Osten. Fritz Schülke wird zu uns noch ein praktisches Wort des Zeugnisses sagen. Darf ich bitten?
Liebe Gemeinde, ich bin ja schon vorgestellt, ich komme aus Emden, aus Friesland, von der Küste. Da gibt es auch harte Menschen, die müssen auch sein. Liebe Freunde, ich bin am nächsten Sonntag mit einer christlichen Missionsgruppe aus der Grafschaft Bentheim wieder in Moskau. Ich war mehrmals dort. Zum siebten Mal darf ich drüben sein und darf dort auch die Gemeinden besuchen. Und wenn ich so jetzt diese Gemeinde hier sehe, dann möchte ich so gerne, dass es doch in Deutschland in vielen Kirchen auch so wäre. Und wenn ich daran denke, dann wie auch in Russland, dort in dieser Kirche, Moskau selbst hat nur eine evangelische, die registriert ist, wo 2000 Menschen zusammenkommen, dicht gedrängt, 2 Stunden lang die Gottesdienste in den Gängen überall, alles voll und stehen dann stundenlang, viele Chorlieder werden gesungen. Das ist ein großes Erlebnis. Dann gibt es Gemeinden, die nicht registriert sind, die dann in den Wäldern, in den Häusern, in den Kellern und so weiter dort ihre Gottesdienste tun. Beide tun ihren gesegneten Dienst. Und wenn das Stichwort gerade gefallen ist, in Spannung leben, dann habe ich an mein eigenes Leben gedacht. Wie gerne weichen wir diesen Spannungen aus. Und ein Christ, der nicht in Spannungen lebt, wird nicht geformt, wird nicht gebildet, verkrüppelt. Und Gott hat das wohlweislich geordnet und hineingesetzt, dass wir in Spannung leben sollen. Und ich habe, und das, ich will es nur in wenigen Minuten ganz kurz nur prägnant sagen, liebe Freunde, ich hatte viele Begegnungen drüben mit Christen und Atheisten. Und diese Christen stehen einer Feindschaft gegenüber, die auch heute noch dem Worte Gottes, der Bibel und dieser Gemeinde den Chaos angesagt hat. Und die Gemeinde Jesu Christi hält sich an seinem Wort. Sie ist im Gebet zu Hause, sie betet, sie preist und lobt, sie kämpft und sie wartet. Und es ist erhebend, wenn man das vor Ort erlebt. Ich könnte Ihnen viele, viele Beispiele erzählen. Die Zeit reicht nicht aus. Aber wenn ich Ihnen nur in einem Fall vielleicht, ich habe so viel, dass ich im Moment nicht weiß, welches ich nehmen soll. Nehmen wir an, ich bin im Frühjahr, im März, in Moskau, vor der Alle-Unions-Ausstellung, mache eine Aufnahme. Und habe Pech oder auch vielleicht sollte es so sein, dass ich einen Polizisten erwische in meiner Linse. Das soll nicht sein. Er kommt auf mich zu und denkt, jetzt bist du dran. Und er fragte mich, ob ich wüsste, dass ich das nicht dürfte. Ich sage, ja, ich habe das eigentlich nicht wollen. Naja, ich sollte dann eben mit ihm kommen. Ich denke, was will er denn nun? Dann gingen wir seitlich, da war eine Parkanlage, in die Parkanlage rein. Ich denke, meine Güte, was ist denn nun los? Und dann sagt er, er konnte Deutsch, ob er Vertrauen zu mir haben könnte. Ich sage, jawohl. Da fragte er, Biblia. Und er fragte dann auch noch Malenki Biblia, die kleine Bibel, Testament. Ich habe dann überlegt, darfst du das in diesem Falle? Aber Gott gab mir das, ich konnte ihm mein Testament geben. Dann sagt er mir, ich will sie gar nicht für mich haben, mein kleiner Sohn, 11 Jahre. Wann ja? Der ist krebskrank, der liegt im Krankenhaus. Und er hat gesagt, Vater, bring mir Biblia, Biblia. Und so wird überall, wir werden überall angehalten, Biblia, Biblia, da ist der Hunger nach dem Worte Gottes lebendig. Ich konnte ihm geben und er dankte, hat mir noch die Adresse des Krankenhauses gegeben, seine nicht. Ich bin dann, letzten Herbst war ich wieder drüben. Ich sagte zu meinem Freund Paul, wir wollen da eben hin. Er hat mich dorthin geführt, er wollte aber nicht hinein. Ich bin dann hineingegangen, kam in ein Krankenzimmer. 8 Jungens in dem Alter lagen dort. Und da wurde ich hingeführt nach einem Bett, wann ja krebskrank. War gezeichnet, merkt es wohl. Und dann kam ich auf ihn zu und sagte ihm, dass ich seinem Vater, ob er das Buch gekriegt hätte, dann strahlte er und sagte, blagada ju, diese höchste Steigerung des Dankes, drückte meine Hände so gut er konnte. Ich war bestürzt, setzte mich neben ihm, die Schwester ging hinaus. Und dann schlug er die Bettdecke hoch, da hatte er dieses Testament. Er zeigt es offen. Ich sage, das sind doch die anderen, die dürfen das doch sicher nicht sehen. Und dann rief er zu seinen Freunden dort mit Kranken und sagte, kennt ihr dieses Buch? Jawohl, da kam es heraus. Und dann haben wir darüber gesprochen. Und dann es war eine Zeit von halbes, ich kann das jetzt nicht sagen, ich will Ihnen nur sagen, der Abschluss war der, dass er mir gemeinsam mit allen Kameraden, Krankenkameraden dieses Zimmers diesen Spruch vorgelesen hat, also in Russisch. Also hat Gott die Welt geliebt. Und das war mir so bezeichnend. Ich habe ihm dann zugesagt, ich wollte wiederkommen. Ich bin im März dieses Jahres wieder da gewesen. Mein Weg war auch da wieder hin. Da wurde mir gesagt, Wanja ist verstorben. Tot. Und er hat noch in einem geschlossenen Päckchen seinem Vater etwas übergeben. Und will ich versuchen, ob ich seinen Vater noch kriegen kann. Aber Lieben, auch die Kleinen, und da muss ich zum Schluss kommen, die Kleinen, die Großen, alle wie sie da sind, die leben in der Spannung. Und darin liegt die Kraft der Gemeinde Jesu. Und lieben Freunde, ich könnte Ihnen vieles sagen, aber ich will Ihnen nur noch eins. Pastor Schäffbuch sagt es schon. Ich bin aus der raffinierten Branche. Ich habe mal gesagt, aus der Raffinerietechnik. Da sagte mir mal ein junger Mann in Wilhelmshaven, Mensch, sind Sie ein raffinierter Mann. Aber ja, das bin ich vielleicht auch zum Teil. Und lieben Freunde, ich weiß auch, wie Benzin gemacht wird. Und weiß, wie das geht in einer Raffinerie. Lieben Freunde, ich habe hier ein Fläschchen. Das kann eine Predigt sein. Und in diesem Fläschchen ist Rohöl. Und dieses Rohöl ist so dreckig. Ich möchte mal sehen, was Sie sagen würden, wenn ich Ihnen da etwas auf Ihre Kleider schüttete. Sie kriegen